Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Hallo, Tag zusammen. Heute Wilde Wunder zu Wölfen und Raben, also den Interaktionen dieser beiden Tierarten. Ich habe das versprochen. Ich habe einige Nachfragen bekommen, weil ich bei Insta das Thema schon mal in den Fokus genommen habe. Ich habe auch ein kurzes Video da veröffentlicht, wo ein Wolf mit zwei Raben interagiert hat. Die beiden Raben saßen eher etwas gelangweilt in der Nähe des Wolfes, haben sich aber auch durch Spielverhalten von ihm jetzt nicht nachhaltig wegscheuchen lassen, sondern sind immer in der Nähe sitzen geblieben. Und der Wolf, der lief da rum und spielte mal hier und guckte mal dort. Das war so ein bisschen ziellos und das konnten wir vor Ort bestimmt 25 Minuten lang beobachten. Vorher, als wir dazu kamen, waren schon Leute da, die haben das auch schon gesehen. Also das zog sich schon so ein bisschen hin. Naja, und das Video, so 2 Minuten davon, habe ich gezeigt auf meinem Insta-Kanal. Könnt ihr euch auch anschauen, auch auf meiner Homepage. Und da kamen die Fragen und dann habe ich halt gesagt, ich könnte das Thema mal zusammenfassen, weil immer mal wieder ich da in verschiedenen Kursen nachgefragt werde und manche beziehen sich mehr auf die Mythen, andere auf ja Symbiosen, die da wären. Und ich bin dem Ganzen schon ein paar Jahre lang hinterhergegangen und würde jetzt heute das mal zusammenfassen aus meiner Sicht. Und bin dann auch gespannt auf euch, ob ihr vielleicht auch Beobachtungen habt, ob ihr eine Meinung habt, ob ihr noch Studien kennt oder sonst etwas beitragen könnt, was das Bild vielleicht nochmal runder macht. Es ist vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt zwar einige Forschungen zu dem Thema, aber sicherlich, wenn man mal schaut, wie viele Leute weltweit eigentlich Wölfe erforschen oder beobachten, fotografieren, dass es bestimmt viel mehr Beobachtung gibt, als darüber in Forschung niedergeschrieben steht. Von daher wäre es wirklich gut, wenn die, die nach Wölfen schauen oder auch die, die das schon gemacht haben und über so Erkenntnisse verfügen, dass die das vielleicht beisteuern und dass das Bild dann, wie gesagt, etwas runder wird. Es ist ja auch nochmal so, dass wenn man sich das Verbreitungsgebiet der Raben und Wölfe weltweit anschaut, dann sieht man, dass es große Überlappungen gibt und dass die auch große Gebiete besiedelt haben, also da mit den Bedingungen klarkommen. Und zum Beispiel bei den Wölfen ist das so, dass die sehr unterschiedlich sind, also von der Größe her. Ich glaube, in den kanadischen Rockies werden die bis zu 70, 80 Kilo schwer. Bei uns sind die schon eine ganze Ecke leichter, 55, 60 vielleicht. Und es gibt aber auch welche, Spanien sind noch kleiner, Arabien noch kleiner, die sind dann nur 15, 20, 25 Kilo schwer. Also schon die Wölfe sind sehr unterschiedlich groß und schwer und dementsprechend auch ihre Beute. Also Bisons, die jetzt in Kanada teilweise gejagt werden, oder die Elche, die sind jetzt hier nicht die Regelnahrung der Wölfe in Mitteleuropa. Bei uns in Deutschland sind es halt im Schwerpunkt Rehe, 50% ungefähr, 20% Rothirsche, 20% Wildschweine, je nach Verfügbarkeit, und die 10% dahinter verteilen sich auf sonstige Tiere, Hasen, Kraniche, was auch immer. In der Regel ist es Obst noch mit dabei, alles Mögliche. Mäuse und Ratten bei Jungwölfen, also so ungefähr. Auf jeden Fall sind es nicht diese großen Tiere. Von daher, wenn man über Symbiosen nachdenkt, dann muss man auch schon mal schauen. Das kann sein, dass das in den Ländern völlig unterschiedlich ist, weil einfach die Bedingungen auch anders sind. Auch die Form der Besiedlung durch den Menschen, die Beutedichte, das Klima. Also ganz, ganz viele Unterschiede für die Tiere und damit wahrscheinlich auch unterschiedliches Verhalten. Aber das schauen wir uns dann mal an. Fangen wir vielleicht an mit dem, was mir gerade in Wildnisschulen auch häufiger erzählt wird, womit die Teilnehmer kommen. Das ist auch ganz interessant. Es gibt in der germanischen Mythologie, gibt es häufig Darstellungen von Odin, der mit zwei Raben und zwei Wölfen dargestellt wird. Die Raben heißen Hugin und Munin und die Wölfe Giri und Freki. Und der Hugin und der Munin, die werden als Augen dargestellt oder bezeichnet von dem Odin. Also sie sind durch die Gegend geflogen und haben ihm dann berichtet, was er gesehen hat. Es gibt auch in anderen Kulturen weltweit, indigenen Kulturen, gibt es Schilderungen über Raben, dass sie die Augen der Götter wären. Also das ist nicht nur so eine germanische Geschichte, spielt vielleicht auch darauf an. Ja gut, da kann man jetzt viel spekulieren. Fest steht, beides sind sehr soziale Tiere, beides sind, jetzt will ich nicht zu tief in den Intelligenzbegriff einsteigen, da gibt es halt verschiedene Intelligenzdimensionen, die man sich anschauen kann, aber ich glaube, man kann schon sagen, beides sind einfach sehr intelligente Tiere, soziale Tiere mit einer sehr differenzierten Sprache und sie kommen häufig in der gleichen Gegend vor und sie haben beide häufig mit Aas zu tun, also sie treffen sich. Von daher ist es jetzt auch nicht ganz abwegig, dass da in irgendeiner Weise eine Interaktion entsteht oder stattfindet. Und die Raben sind halt sehr wachsam, sind sehr gut in der Wahrnehmung, fliegen oben herum, sprechen miteinander. Und ja, da geht's auch häufig darum, wo ist denn Nahrung zu finden. Es gibt gerade aus dem Yellowstone-Bereich aus Nordamerika viele Forschungen, wo dann auch Beutekadaver untersucht wurden. Wer kommt wann, wer geht wann und so weiter. Und da will ich jetzt gerade zu dem Zeitpunkt mal nur eins rauslassen und das andere dann später. Da gibt's also Forscher, die sagen, dass an nahezu jeder Wolfsbeute auch Raben zu finden sind und dass das sehr unterschiedlich viele sein können. Das sind dann zwischen 6 oder teilweise auch 100 Raben. Das ist dann sehr unterschiedlich, dass es meist nur 2-3 Minuten dauert, bis die Raben da sind. Aber dass spätestens nach einer Stunde also Raben am Kadaver sind und dass dann, also dass die Zahl wächst bis zu einer Stunde ungefähr und dass dann die Intensität. Ich werde heute eh nicht immer so ganz eng beim Thema nur Wolf-Rabe bleiben können, weil es auch darauf ankommt zu verstehen, wie diese beiden Tierarten, ja, ich sag mal, funktionieren. Und da nur ganz kurz vielleicht so ein kleiner Spin-off zu den Raben. Bei den Raben ist es so, dass die sehr unterschiedliche Sozialstrukturen haben. Also es gibt zum einen Brutpaare. Also man kann sich das so vorstellen, da wo Raben leben können, gibt es Reviere, die werden verteidigt gegen andere Raben von den Brutpaaren. Es gibt bei Raben noch seltene Konstellationen, dass die mal zu dritt sind, dass also noch ein anderes Männchen mithilft. Das ist aber eher selten. Es gibt's häufiger bei Rabenkrähen. Also geht mal davon aus, es gibt Brutpaare, also Mann und Frau, wie bei uns. Und das Kernrevier um den Horst herum wird verteidigt auch gegen andere Raben. Und dann gibt es, ja, man kann sie nicht Brütertrupps nennen, also Raben, die kein Revier haben. Früher dachte man, das wären nur Jungvögel, die sich zusammengeschlossen hätten. Inzwischen weiß man, dass das zwar große Gruppen sind, dass aber innerhalb dieser großen Gruppen wieder kleine Gruppen existieren. Auch an Verwandten, an Freunden, an Paaren, an jungen Paaren, die noch nicht geschlechtsreif sind, aber auch an solchen, die schon geschlechtsreif sind. Teilweise hat man Paare gefunden, die schon 8, 9, 10 Jahre alt waren und trotzdem noch Teil dieser Gruppe waren. Und so geschieht auch die Populationskontrolle bei den meisten Krähenvögeln, also oder bei halt auch den Rabenkrähen zum Beispiel, bei Nebelkrähen und auch bei Elstern, dass diese Nichtbrütertrupps Druck auf die Brutpaare ausüben. Also je mehr Brüter es gibt, je mehr Krähen oder Elstern oder Raben es gibt, umso größer werden diese Nichtbrütertrupps und machen dann Druck auf die Paare. Also sie versuchen, den da die Nester wegzunehmen, das Weibchen abspenstig zu machen, Das ist eine stärkere Konkurrenz um Nahrung. Und da können natürlich, je mehr Raben jetzt nicht Brüter sind, haben die eine stärkere Macht. Also können die sich leichter am Kadaver durchsetzen gegen solch ein Brutpaar. Und dann kriegt das Brutpaar-Männchen eventuell nichts oder nur wenig ab. Genau, und so ist das auch zu erklären, dass bei vielleicht ähnlicher Rabendichte aber unterschiedlich viele Raben am Kadaver sind. Also vielleicht ist ein Wolf da und reißt ein Beutetier oder es sind zwei Wölfe, egal. Und da fliegen jetzt meinetwegen Raben mit, zwei Stück. Es kann dann sein, dass die beiden sehen, der Kadaver liegt in der Nähe von einem Brutpaar und wir müssen das jetzt hier verteidigen, weil sonst kriegen wir nichts ab, sonst werden wir verscheucht. Und dann rufen sie andere herbei. Und dann ist die Frage, wie rufen sie, wie laut und wen rufen sie herbei. Also das ist nicht zufällig, das ist ausgecheckt. Dazu ist man in der Erforschung der Sprache an diesen Kadavern gekommen. Es ist auch so, dass sich diese Nichtbrüter an Schlafbäumen treffen, und also dann mit den anderen, dann hast du diese großen Trupps und dann merkst du teilweise, wieso, dass es in der großen Gruppe, wie gesagt, auch Freundesgruppen gibt und dass die miteinander kommunizieren. Und wenn jetzt ein Rabe ein Kadaver gefunden hat, dann kann es sein, dass er in diese große Gruppe fliegt, aber nur mit seinen Freunden spricht, denen davon erzählt und genau diese 5 oder 6 Raben am nächsten Morgen auch dahin fliegen und keiner der anderen Raben. Also da wird anscheinend sehr gezielt miteinander kommuniziert. So, damit mit diesem kurzen Spin-off wollte ich nur erklären, wieso die Zahl der Raben teilweise sehr unterschiedlich ist. Das muss nicht damit zusammenhängen, wie satt die gerade sind oder wie viel Raben es dort gibt, also wie groß die Dichte ist. Das muss damit nicht zusammenhängen, sondern es kann auch einfach daran liegen, wer hat es entdeckt, also wie nah sind andere Bedrohungen, so dass man eine bestimmte Stärke braucht an Raben, um das zu verteidigen. An der Stelle ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass es an solchen Kadavern, ja, man ist manchmal auch nicht allein, ne? Da kann sein, dass da Bären kommen, die den haben wollen. Dann kommen vielleicht Adler, die auch in Konkurrenz sind zu den Raben. Es können Kojoten kommen, je nachdem, wo man ist. Da kann es schon wild hergehen und dann muss man auch schon schauen, dass man da seinen Teil abkriegt. Ja, also da hat vor allen Dingen auch Bernd Heinrich, ich glaube, den darf man deutsch aussprechen, der hat so mitteleuropäische Wurzeln zumindest. Er hat einiges über Raben erforscht und interessante Bücher geschrieben. Und er sagt, Raben und Wölfe haben eine 1 Million Jahre uralte, evolutionäre, gemeinsame, verbundene Geschichte. Und die ist vielleicht so eng, dass sie sich ohne Präsenz des anderen unwohl fühlen. Also es gibt so ein bisschen so ein Sicherheitsding, so ein beidseitiges Gefühl, ich brauche den anderen ein wenig, damit das hier gut läuft. Was das genau ist, da komme ich gleich zu. Und dann vielleicht noch ein Gedanke. Es ist gar nicht so untypisch, es ist gar nicht so selten und exotisch, dass zwei Arten ihre Strategien miteinander koordinieren, ihre Gewohnheiten des Nahrungserwerbs, des Fressens und somit auch der Jagd. Vielleicht ein Beispiel ist der Honigdachs mit einem Honiganzeigervogel. Der macht das teilweise auch mit Menschen. Der braucht den Dachs also, um auch Bienennester auszugraben, wo er dann wieder von profitiert und der auch mit Täuschung arbeitet. Also es gibt eine bestimmte Flugweise, die auch die Entfernung anzeigt zum Bienennest. Naja, und er tut dann manchmal so, als ob das Bienennest viel näher wäre, als es tatsächlich ist, damit nicht vielleicht die Frage, lohnt sich denn der weite Weg für den Mensch oder den Honigdachs, so beantwortet, dass er sagt, nee, habe ich keine Lust drauf. Ne? Also das ist auch, ich will das jetzt nicht vertiefen, aber es ist auch eine sehr differenzierte Geschichte. Das andere, also noch ein zweites Beispiel, wäre die Kooperation von Dachs und Kojote, zum Beispiel, die kooperativ auch durchs Unterholz streichen und dann auch schauen, wie sie da Beute aufscheuchen. Und da ist es auch so, dass es anscheinend so ein Bewusstsein gibt von im Großen und Ganzen lohnt sich das. Also wenn man zum Beispiel eine kleine Beute aufscheucht, dann ist es nicht immer so, dass die geteilt wird, sondern vielleicht frisst sie nur der Dachs oder nur der Kojote. Das ist anscheinend dann für den anderen okay. Also da gibt es keinen großen Stress. Man muss vielleicht sagen, an Kadavern gibt es immer Gelegenheiten, statt zu kämpfen, auch koordiniert vorzugehen. Es gibt Chancen, es gibt häufig Chancen auf beiderseitigen Nutzen. Und kluge Tiere sind vorsichtig häufig, weil sie insgeheim wissen, dass es sehr gefährlich ist, sich zu verletzen. Also es werden, wenn möglich, werden da Verletzungen vermieden. Und dann ist natürlich die Entstehung von einer Kooperation vielleicht über viele, viele Jahre auch naheliegend. Ein Beispiel ist von Günter Bloch dokumentiert worden aus den kanadischen Rockies, wo es jetzt nicht direkt, also es war ein Kadaver, da war aber nicht mehr viel dran. Und da gab es einen Konflikt zwischen ein paar Wölfen und einem Bären, der auf dem Kadaver lag und die Wölfe nicht dran lassen wollte. Und es gab Jagen und Konflikte und Stress und alles andere. Also wirklich wohl einen ganzen Tag lang, bis das Licht so schlecht war, dass die Forscher nicht mehr filmen konnten und auch gehen mussten. Und sie kamen am nächsten Morgen wieder und Wölfe und der Bär lagen schlafend friedlich auf dem Hügel in der Sonne. Und was jetzt das Interessante ist, die ganze Zeit, diese ganzen Konflikte, dieses ganze Angreifen und Verteidigen, war nie ernsthaft aggressiv. Also die Körpersprache hat immer, es war schon eher sportlicher Wettkampf, spielerisch. Das ist auch was, wo ich sage, es lohnt sich eigentlich immer, wenn man sowas sieht, egal zwischen welchen Tierarten, mal zu schauen, was ist das für ein Charakter, was da gerade passiert. Also ist das spielerisch, ist das Training, ist das ernst, geht's da um Leben und Tod? Es gibt halt viele Möglichkeiten, was es immer sein kann und daraus kann man wieder schließen, was sind das denn eigentlich für Tiere. Häufig ist das, was wie ein Konflikt wirkt, überhaupt gar kein ernsthafter Konflikt. Ne? Aber gut, das nur am Rande. Also nur nochmal auf den Kadaver bezogen. An den Kadavern gibt es ein Treffen je nach Habitat von verschiedenen Prädatoren und Aasfressern und das über viele, 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 viele Jahre. Und da ist es gar nicht so absonderlich, dass sich da Strategien entwickeln, dass sich da Gemeinsamkeiten entwickeln, typische Interaktionen, die dann auch eingeübt sind, entweder oder vielleicht sogar die zum Teil dann auch vererbt werden. Also wir hatten schon mal hier und da das Beispiel auch Epigenetik hier gestreift. Das könnte durchaus sein, dass sowas auch epigenetisch dann schon vererbt ist. Ich denke, es ist wichtig, mal zu überlegen, was ist denn, also wenn wir der Frage nachgehen, ist da eine Symbiose zwischen Wolf und Rabe? Also halt jetzt eine Interaktion, die eingeübt, vererbt ist, wie auch immer, die beiden nutzt, dann muss man sich ja die Frage stellen, was ist denn der Nutzen für Wölfe, was ist der Nutzen für Raben? Fangen wir mal mit dem Wolf an. Ich habe schon mal einen Podcast zur Vogelsprache gemacht, wenn ihr den noch nicht gehört habt und da nicht so Bescheid wisst. Da geht's viel auch um Warnrufe, dann hört euch das gerne nochmal an. Die Raben sind da nochmal speziell, weil die haben halt eine sehr differenzierte, vielfältige Sprache und auch die Unterschiede sind sehr fein. Und was Wolfsforscher festgestellt haben, ist, dass die Wölfe die Rabensprache verstehen. Also, dass die wirklich auch so differenziert und fein wahrnehmen und interpretieren können. Und das geht je besser die Bindung zu dem Raben ist. Da sage ich gleich nochmal was zu. Also je besser Wolf und Rabe sich kennen, umso besser wird die Sprache verstanden. Das klingt jetzt logisch. Vielleicht wundern sich einige, weil sie das Tieren vielleicht so nicht zugetraut hätten. Am Ende ist es auch natürlich. Zum einen kennen wir von uns selber, aber auch von unserer Interaktion mit Tieren zum Beispiel, wie fein wir die Sprache lesen können. Und zwar, das sind ja nicht nur Geräusche, das ist auch Körpersprache zum Beispiel. Also, dass das erstmal geht. Und das andere ist das Gesetz der Natur. Es geht am Ende um Energie. Und wenn ich überleben will, dann muss ich halt verstehen, wo ist Gefahr, wo droht hier Konkurrenz um die Nahrung oder sonst etwas. Und dafür muss ich die Warnrufe verstehen und auch das Verhalten der anderen Tiere. Also dass das gerade bei intelligenten Tieren dann gut gelingt, ist eigentlich gar nicht so verwunderlich am Ende. Man muss auch sagen, es gibt dann auch individuelle Dialekte bei verschiedenen Tieren. Und das gibt's bei Krähenvögeln auch. Das haben wir bei Delfinen schon mal besprochen, bei Krähenvögeln gibt's das auch, also dass es sowas gibt wie eine Populationssprache, auch sowas wie eine Familiensprache und auch nochmal Rufe, die nur das einzelne Tier macht. Also das ist auch nochmal so ein Hinweis darauf, dass das Kennen von Tieren dann wahrscheinlich auch die Sprache nochmal leichter verständlich macht. Raben machen so interne Keck-Keck-Keck-Rufe, die machen sie also nur intern innerhalb ihrer Peer Group. Und die Rufe werden aber auch zur Kommunikation mit Wölfen genutzt. Also da sind die Wölfe auch eigentlich praktisch da die einzigen Tiere, die diese rabeninternen Rufe auch gesandt bekommen. Man hat auch beobachtet, dass Raben an Kadavern aufmerksamer sind als Wölfe. Und dass auch die Wölfe unruhiger sind, wenn keine Raben da sind. Also das ist wirklich das, was diese indigenen Kulturen so in ihren Mythen verankert haben, dass die Raben die fliegenden Augen sind der Götter oder auf die Wölfe bezogen auf jeden Fall zu stimmen scheint. Die Raben können ja auch fliegen oder sie sitzen oben in den Bäumen und haben daher nochmal eine andere Sicht auf die Umgebung, sehen ja auch andere Tiere. Also sie sehen ja dann zum Beispiel auch andere Vögel, die vielleicht 300 Meter entfernt auf einmal mit Warnrufen auffliegen. Die sehen die Raben, die sehen die Wölfe nicht, die am Boden sind. Man hat dann auch zum Beispiel festgestellt, dass Wölfe anhand der Rabenrufe auch beurteilen können, ob es sich lohnt, zum Kadaver zu laufen. Okay, kommen wir dazu, was könnte der Mehrwert für Raben sein. Da ist es so, dass Forscher sagen, dass sich Raben nicht sicher fühlen, wenn keine Wölfe da sind am Riss. Dann sind sie einfach unsicher, nicht so entspannt. Sie scheinen also die Wölfe als Beschützer wahrzunehmen. Wahrscheinlich gegen kleinere Prädatoren. An 95% der Wolfsrisse sind Raben anzutreffen. Das war eine Studie. Das sind Studien aus dem Yellowstone Park. Raben können nicht ohne Hilfe die feste Haut von manchen großen Beutetieren öffnen. Da gibt es viele Dokumentationen, dass Raben dann Wölfe herbeirufen praktisch, ihnen den Kadaver zeigen und dann wird halt die Haut geöffnet und dann kommen die Raben auch an die Nahrung dran. Ja, und es ist wahrscheinlich dann nicht nur so, dass die Wölfe für die Raben eine Beschützerfunktion haben, sondern es geht auch noch um eine Art des Vertrauens, könnte man sagen. Weil, wie gesagt, an 95% der Wolfsrisse sind innerhalb von kurzer Zeit Raben. Auf der anderen Seite hat man festgestellt, das war auch im Yellowstone Park und drumherum, glaube ich. Ich meine, es wäre auch mit Wildtierkameras untersucht worden, dass zum Beispiel Kadaverteile, die von Jägern zurückgelassen werden. Also zum Beispiel Jäger schießen einen Elch Und dann brechen sie ihn ja auf, also schneiden die Bauchdecke auf und lassen zum Beispiel die Eingeweide da oder auch andere Teile, die sie nicht brauchen. Dann wird man ja meinen, das ist ja in so einer kargen Landschaft, auch im Winter, ist das ja ein Fest für die Tiere, da wird innerhalb kurzer Zeit viel los sein. Aber da war mehrere Tage lang, ging kein Rabe und kein Wolf an diese Kadaver ran. Da geht's also anscheinend schon die Vertrauensfrage, was ist hier Mensch gemacht? Und was kommt vom Wolf? Das wird also dann unterschiedlich von den Raben beurteilt. In dem Kontext auch, wenn es jetzt darum geht, Wölfe und Raben sind gemeinsam an einem Kadaver und ich sprach jetzt mehrfach schon von Schutzfunktionen, Aufpasserfunktionen, von Vertrauen, kommt häufig die Frage auf, wie ist das denn, leben die Raben denn da wirklich so sicher oder wird nicht auch ab und zu mal ein Rabe gefressen? Und da gibt es auch anekdotische Beobachtungen oder Schilderungen, dass das mal der Fall war. Es gibt dafür keine Belege. Also es gibt, soweit ich weiß, kein belegtes Beispiel dafür, dass ein Wolf an einem Kadaver jetzt einen Raben gefressen hat. Alle Beobachtungen deuten eher auf das Gegenteil hin. Also junge Raben oder Wölfe zeigen schon mal mutiges, freches Verhalten. Teilweise zeigen auch erwachsene Wölfe, wer das Sagen hat, aber immer ohne ernsthafte Aggression. Und das, ja, das macht man so, was sich liebt, das neckt sich. Also ich kenne das von mir selber auch. Ich kann die härtesten lustigen, also für mich lustigen Sprüche bei Leuten machen, die ich sehr mag und die ich gut kenne, weil da haben wir halt Grundvertrauen. Da kann man schon mal loslegen, sonst ist man dann eher vorsichtiger und dann weiß man halt, wie es gemeint ist. Und so ähnlich ist das wahrscheinlich auch. Es gibt viele 100 Rissstudien im Yellowstone Nationalpark und da haben immer Raben irgendwie zwischen den Füßen der Wölfe gefressen, ohne dass es irgendwie mal zu ernsthaften Konflikten kam. Auf Vancouver Island wurden auch Wolfslosungen auf Beutetiere untersucht und obwohl da viele Vögel dabei waren, fehlten Raben wirklich vollständig. Und das ist dann schon besonders, weil sie halt häufig da, wo Nahrung ist, auch anwesend sind und man könnte es ja auch so bezeichnen, auch Konkurrenten sind. Ich habe es, glaube ich, an anderer Stelle schon mal gesagt, es ist auch eine eigene Wissenschaft, für sich wirklich festzustellen, wie viel Kilogramm Fleisch von der Beutefleischmasse bleibt eigentlich am Ende bei den Wölfen. Weil es gibt andere, zum Beispiel die Raben, die daran partizipieren. Und wie viel das am Ende ist, das ist halt sehr unterschiedlich, hängt von der Rudelstruktur ab. Wie viele Wölfe sind da? Wie groß ist deren Hunger? Was ist das für Nahrung? Wie viele Raben sind da? Wer ist noch da? Gibt es Konkurrenz mit Bären? Oder wie ist das Wetter? Ist gerade Sommer oder Winter? Ganz viele Faktoren, die entscheiden, wie viel Fleisch bei den Wölfen bleibt. Teilweise gibt es auch Fälle, da sind es dann nur 2 Kilo von 10 Kilo, die überbleiben. Mal ist es mehr, fast die gesamte Masse. Wenn zum Beispiel die Nahrung gerade knapp ist und ein Wolfsrudel frisst und dann am Kadaver bleibt. So, ich hatte ja vorhin auch gesagt, dass das mit der Sprache, mit den Warnrufen dann besonders gut funktioniert, wenn die sich kennen. Und dieses Kennen, da bin ich über den Günter Bloch drauf gestoßen. Der hat in Kanada halt mehrere Wolfsrudel untersucht und da ganz interessante Dinge festgestellt und auch dokumentiert. Da gibt's also auch Fotos von. Naja, und da ging es um mehrere Wolfsrudel, 4 oder 5 meine ich, und in der Nähe jeder Wolfshöhle dieser Rudel war eine Goldgrabenbrut. Teils nur 100 Meter entfernt, teils etwas mehr. Und man hat dann beobachtet, auch fotografiert, dass Raben zum Teil sogar in die Höhlen geflogen sind, um Kontakt mit den Welpen aufzunehmen. Man hat dann wirklich festgestellt, dass da so ein Bindungsaufbau geschah. Also, dass bestimmte Raben immer zum gleichen Welpen hingeflogen sind und ihn am Schwanz gezupft haben, mit ihm gespielt haben, also mit Nahrungsresten, die hingeworfen, wieder weggeflogen sind damit. Also so ein bisschen zum Spielen animiert, gejagt, immer ohne Stress, also wirklich in so einem freundschaftlichen Klima. Also man muss auch sagen, zu Beginn waren die Raben den Welpen überlegen. Also Forscher sagen, die Raben könnten die Welpen auch töten. Aber sie machen es halt nicht. Sie stehlen, sie betrügen, sie täuschen, wie das Rabenvögel auch unter sich machen. Also dieses, man nennt es Theory of Mind, so ein bisschen, dass man sich in die Schuhe des anderen versetzen kann und dann auch überlegt, was macht er wohl als nächstes oder täuscht, um dann wieder was anderes zu machen. Ne? Also das ist schon sehr komplex, das Verhalten. Und na, wie gesagt, fängt im Welpenalter an, viel spielen, viel miteinander, beieinander sein. Und ja, so entsteht vielleicht am Ende etwas, was dann, also wo dann auch Forscher sagen, es gibt vielleicht so etwas wie gemischte Gemeinschaften mit dauerhaften Bindungen, die langfristig voneinander profitieren. Das ist auch nicht so, dass das jetzt überall auf der Welt wäre, aber es gibt Gegenden, wo so etwas entsteht. Das ist also die Bezeichnung, die da manche Forscher, ich meine auch Bernd Heinrich zum Beispiel. Es gibt auch mehrere Forscher, die vermuten, dass Raben und Wölfe eigentlich vergleichbare Gefühlswelten wie Menschen haben. Schon aus dem Grund, weil die für langjährige Partnerschaften notwendig sind. Das ist ja, also man kann ja die Liebe, zum Beispiel Zuneigung zu einem Menschen oder zu einem Tier, kann man ja auch biochemisch betrachten und dann mal schauen, was geht denn da ab mit hormonellen Botenstoffen. Der Zoologe George Schaller, ich glaube, der wird so gesprochen, Entschuldigung, wenn nicht, hat auch mal gesagt, das war ein Gorilla-Forscher. Erst als ich begann, überhaupt für möglich zu halten, dass die Gorillas auch vergleichbare Gefühle haben könnten wie Menschen, da fing ich erst an, ihr Verhalten zu verstehen. Na, also das ist eine Entwicklung auch in der Verhaltensforschung, was man überhaupt für möglich hält. Und dann fängt man anders an, sich das anzuschauen. Wobei die Frage, das hatten wir, glaube ich, auch an anderer Stelle schon mal, glaube ich, auch auf den falschen Weg weist, wenn man immer sich fragt, was können denn Tiere so gut wie Menschen? Ne? Also wir sollten uns nicht als Benchmark hinstellen. Aber in dem Fall ist es vielleicht zu vertreten, weil es ja dann darum geht, wo man sich bisher auf so ein Podest gestellt hat, das mal wegzieht, das Podest, und sich wieder auf den Boden stellt. Also man kann sagen, beide Tierarten sind ja soziale Tiere, sie leben in Gemeinschaften, sie haben soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz, kognitive Intelligenz. Beide haben eine sehr ausgeprägte Mimik und Körpersprache, haben auch eine interaktive Kommunikation, also führen Dialoge oder auch noch komplexere Kommunikationsmuster sind da zu sehen. Sie leben in vergleichbaren Gegenden und sind beide sehr gut in Wahrnehmung, also in auch verschiedenen Sinnen. Beide haben langjährige Paarbindungen. Also es wäre möglich oder wird von einigen für wahrscheinlich gehalten, dass es irgendwann so begann, dass es einfach durch ständige gleichzeitige Präsenz an Kadavern ein gegenseitiges Lernen der Sprache gab. Also Frustrationslaute, Nahrung anzeigen, Warnrufe. Und dass darüber so eine Interaktion, vielleicht auch Neugier entstand. Also meistens geht ja Intelligenz auch mit Neugier einher, mit einem Entdeckergeist, so finde ich zumindest. Ja, und da muss man da nicht viel Fantasie haben, dass die beiden Tierarten und dass sich dann im weiteren Prozess ja dieser Mehrwert ja beiderseits auch herausgebildet hat. Okay, jetzt kommen wir noch zu einem weiteren potenziellen Mehrwert. Ich meine, es wäre auch Günter Bloch gewesen, der in Kanada Beobachtungen gemacht hat, die darauf hindeuten, dass Raben den Wölfen auch lebendige Nahrung anzeigen. Also erstmal war es so, dass die gemeinsam zur Jagd aufbrechen, also Raben antworten auf das Heulen der Wölfe, wenn sie starten zum Beispiel. Und es gab auch solche Beispiele, wo es den Eindruck gab, dass die Raben die Führer waren und die Wölfe irgendwo hingeleitet haben. Das wäre jetzt nicht so exotisch, da hatte ich vorhin schon von berichtet, das machen Raben auch mit ihren Freundesgruppen. Und wenn Raben jetzt auch Wölfe zum Beispiel zu Kadavern hinleiten, weil sie durch die Haut nicht kommen, ist das auch plausibel. Was jetzt die Frage ist, wie ist das mit lebendiger Beute? Es gibt wohl auch eine Schilderung, die habe ich noch im Kopf, von einer Wapiti-Herde, das kann man sich so vorstellen wie so Rothirsche in etwa, in Kanada, die sind, glaube ich, etwas größer noch. Und die haben, wenn ein Wolfsrudel kommt, auch so eine Verteidigungshaltung, so eine Verteidigungsstrategie. Die haben verschiedene Strategien. Eine davon ist, wenn sie im Rudel unterwegs sind, so eine Abwehrformation zu bilden. Also stehen, die schwachen Tiere zu schützen, die starken nach vorne, drohen mit den Hufen und dem Geweih zum Beispiel. Und dann versucht das Rudel dementsprechend, die in Bewegung zu bringen oder da Tiere abzusondern. Was man da halt beobachtet hat, ist, dass die Raben in die Wapitis reingeflogen sind und die Wapitis sich daraufhin in Bewegung gesetzt haben und die Wölfe dann einen Wapiti jagen konnten. Also die wollen immer möglichst schräg von hinten dran an die Wapitis kommen oder andere haben vielleicht auch mal andere Strategien, aber das ist so die Standardstrategie, weil gefährlich sind auch Tritte nach hinten, weil diese Hufe halt sehr scharfkantig sind und auch sehr kräftig. Also immer schräg, wo die nicht so gut ausschlagen können nach hinten. Das ist für die Wölfe am sichersten. Und die sind ja, wie gesagt, sehr vorsichtig. Nun, man hat jetzt gesehen, die Raben sind da reingeflogen. War das strategisch? Machen die das extra, damit die Wölfe dann einen Wapiti jagen können und sie hinterher an Fleisch kommen? Das könnte man sich natürlich schnell davon ableiten und es wäre sicher auch eine coole Geschichte. Ob die coole Geschichte aber stimmt, wissen wir nicht. Ne? Also es ist spekulativ, es wäre eine Hypothese. Und das zu beweisen wäre wahrscheinlich auch ziemlich kompliziert bis unmöglich mit unserem jetzigen Stand der Technik. Also was wir haben, ist diese Beobachtung. Und was wir da noch tun können, ist vielleicht zu schauen, wie oft kommt denn sowas vor. Wie oft wird denn sowas beobachtet? Und weil ich in Deutschland jetzt zufällig viele Leute kenne, die sich mit Wölfen beschäftigen, habe ich natürlich jede Begegnung der letzten Jahre genutzt, jetzt nicht jede, aber schon einige, um über das Thema zu sprechen. Und die Quintessenz ist daraus, dass das in Deutschland nicht so beobachtet wird. Erstmal gibt's in Deutschland auch gar keine Notwendigkeit, dass ein Rabe einem Wolf Nahrung zeigt. Es gibt hier Nahrung genug und Rehe im Unterholz. Das ist jetzt was anderes als ich suche dir in der kanadischen Tundra ein großes Beutetier. Das ist halt völlig anderer Schnack. Na, also es ist nicht nötig. Und in Deutschland jagen die Wölfe meistens ja auch gar nicht im Rudel, sondern alleine zu zweit oder da kommt mal ein Jährling mit. Aber es ist eine ganz andere Jagd auf eine ganz andere Beute. Was man hier schon sieht, ist, dass auch Raben häufig in der Nähe sind von den Wölfen. Also das eine Beispiel, wie gesagt, habe ich auch da filmen können. Wenn ich dran denke an meine Wolfsbegegnung, Wolfssichtung hier in Deutschland, dann waren das irgendwas zwischen 80 und 100. Ja, ich glaube mehr als 90 noch nicht. Irgendwas zwischen 80 und 90. Und ich würde mal schätzen, dass ungefähr bei der Hälfte mir Raben aufgefallen sind. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich mit fortschreitender Zeit, dass das Thema für mich wichtiger wurde, das war jetzt 2008 oder 2009 noch nicht so, oder 10 oder 11 oder 12. Wenn ich da Wölfe gesehen habe, dachte ich nur, wow, Wölfe, und was machen die? Und auf Raben habe ich gar nicht geachtet. Also wenn die nicht wirklich da direkt rumsaßen, habe ich darauf einfach nicht geachtet. Will sagen, auch Wahrnehmung bestimmt natürlich Beobachtung. Aber ungefähr bei der Hälfte meiner Sichtung waren irgendwie Wölfe da. Entweder, dass sie benachbart auf den Bäumen saßen, dass sie oben hergeflogen sind oder irgendwas war da los. Also da gibt es schon noch so ein Miteinander. Es gibt von Forschern, wie gesagt, irgendwie die Aussage, es ist hier nicht nötig, was in Kanada gezeigt wird. Und dann gibt es auch noch coole Geschichten. Mein Freund Carsten, der war bei den ersten Lappjacken dabei, hat erzählt, am besten ist es, wenn man mal ein Wolfsseminar oder ein anderes Seminar kommt oder Carsten besucht und ihn bittet, das selber zu erzählen. Ich kann es jetzt nur kurz mal skizzieren und nur der Überbringer der kurzen Geschichte sein. Er war an den Lappjacken beteiligt der ersten Besenderung hier der Wölfe in Deutschland von der Forschung aus. Da werden dann so Waldstücke mit langen Schnüren und Lappen dran, solchen Stoffstreifen oder Streifen dran, hängenden Streifen umgeben. Und da drin wird dann so eine Art Fangnetz aufgebaut, wo die Wölfe mit Treibern reingetrieben werden. Es ist eine geile Geschichte, wenn man sich mal vorstellt. Also es ist unglaublich kompliziert. Also es ist wohl schwer, man macht es im Winter, weil man dann diese Spuren im Schnee hat und weil man dann natürlich auch die Welpen oder so nicht stört. Und dann braucht man halt ein Waldstück, ja, vielleicht einen Kilometer im Quadrat. Und das muss man, wenn man das anhand der Spuren sieht, die Wölfe sind drin, dann muss man ganz schnell und leise das Ding umgehen und da diese Strippen spannen, weil die halt vor diesen Lappen Angst haben und da nicht durchgehen. Und das ist wohl viele Mal passiert, dass man dachte, man hätte sie jetzt und dann waren sie doch wieder draußen. Also das war eine ziemliche Plackerei. Was ihr hört, ist kein Wolf, sondern das ist Miller, die Katze, die will geschmust werden. Jetzt habe ich keine Zeit, Miller. So, also was passiert ist, Carsten war Treiber und war irgendwann in dem Wald drin und hat versucht, dann die Wölfe in das Netz zu treiben. Übrigens, was er auch gerne erzählt, wenn ein Wolf da gefangen wird, meistens sind die ganz still und wehren sich gar nicht. Also auch wieder so ein Beispiel, dass ein Wolf ganz anders ist als diese blutrünstige Bestie, die also wie sie gerne dargestellt wird. Aber egal, er war jetzt da mit so einem Stock und ist halt vorwärts gegangen. Und dann kam ein Kolkrabe durch den Wald geflogen über seinen Kopf und hat gerufen. Und ganz kurze Zeit später kam die Fee und ist über ihn drüber gesprungen. Na, also das passt zu dem, was ich vorhin erzählt habe, zu diesen Augen der Wölfe, dass die sowas sind wie Scouts. Also schauen, wo ist was, der Rabe kommt, sieht den Carsten und warnt. Okay, aber es gibt in jedem Fall dieses Miteinander, dieses Beieinander und auch dann, wenn kein Riss da liegt, also wenn es kein Kadaver gibt, gibt es trotzdem diese Nähe der Raben und der Wölfe. Im Yellowstone gab es auch noch Forschung mit besenderten Wölfen und Raben und man hat dann festgestellt, also die Aktionsradien der Raben waren größer, viel, viel, viel größer als die der Wölfe. Also die waren nicht immer nur da, sondern haben auch andere Nahrungsquellen genutzt, wie so Müllhalden, Agrarbetriebe. Also irgendwelche Nahrungsquellen, die eine große Verfügbarkeit gewährleistet haben, haben dazu geführt, dass Raben teilweise auch sehr weit geflogen sind und auch die Wolfsreviere verlassen haben. Das waren dann teilweise auch über 100 Kilometer Entfernung zu solchen Nahrungsquellen. Und das ist auch interessant nochmal, Brutvögel, also von den Kolkraben, also nicht nur jetzt Vertreter der Nichtbrütertrupps. Wenn sie dann wieder zurück waren im Wolfsrevier, sind sie dort den Fährten der Wölfe gefolgt, haben sie physisch begleitet. Und man hat auch gesehen, beide Arten achten auf die Laute der anderen Art, also auf das Geheul oder auf die Rabenrufe. Um vielleicht nochmal auf die Frage von vorhin zu kommen, es gibt einen Forscher, der heißt Loretto, der hat sich auch mit dieser Frage mal beschäftigt, wie ist das eigentlich, zeigen Raben den Wölfen lebendige Beute an? Und er hält es für unwahrscheinlich, weil er sagt, es wird sich evolutionär schon aus dem Grund nicht durchsetzen, weil es einfach zu selten vorkommt. Bernd Heinrich sagt, wahrscheinlich findet man am Ende immer irgendwelche Daten, die die eigene Hypothese beweisen können. Also vielleicht auch die Geschichte, die man jetzt unwissenschaftlich gerne glauben möchte. Ich glaube, ob jetzt wirklich Kolkraben den Wölfen lebendige Nahrung anzeigen, kann man jetzt weder beweisen noch endgültig widerlegen zurzeit. Das bleibt einfach offen. Und wenn es dafür Beispiele gibt, wo vielleicht auch Raben so agieren, heißt das trotzdem nicht, dass man jetzt das generalisieren kann. Also dass das jetzt überall so vorkommt, sondern vielleicht gibt es hier und da ja solche Gemeinschaften, die sich herausgebildet haben, die auch so ein Verhalten mal entwickelt haben oder dass ein Rabe mal so etwas tut oder mehrere Raben, aber sicherlich nicht alle Raben auf der Welt mit allen Wölfen auf der Welt. Also davon sind wir, glaube ich, da kann man, glaube ich, sicher sein, vergleichsweise weit von entfernt. Ja, und noch eine Frage zum Schluss, glaube ich. Ich glaube, ich bin jetzt wirklich fast durch. Wie ist das eigentlich mit anderen Kaniden? Also es gibt durchaus Beobachtungen, dass Raben in einer ähnlichen Weise versuchen, auch einen Beziehungsaufbau zu betreiben bei Füchsen oder bei Kojoten. Aber man hat festgestellt, dass diese Versuche immer nur von kurzer Dauer sind und nicht anhalten. Womit das zu tun hat, weiß ich nicht. So, das war meine Zusammenfassung von dem, was ich jetzt so zu dem Thema zu sagen habe, was ich ja selbst beobachtet habe, in Gesprächen mit Forschern herausgefunden habe oder durch ja da die Recherche auch der wissenschaftlichen Literatur. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr was wisst, wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr jemand kennt, wenn ihr Paper kennt, wie auch immer, die jetzt dieses Bild noch ergänzen könnten oder irgendwo widerlegen könnten oder erweitern, dann gerne immer her damit, weil ja, das ist das, was jetzt das Internet auch ausmacht, dass man sich austauscht, dass man sich trifft und ja, sofern Frau Merkel es noch nicht leer gesurft hat, ja, auch Wissen hinterlässt. Also sehr gerne haut es raus, wenn ihr was wisst. Sonst wünsche ich euch alles Gute. Ja, vielleicht auch an der Stelle nochmal der Hinweis darauf, es gibt dieses Jahr noch Möglichkeiten, mit mir und anderen in die Lausitz zu fahren und da vielleicht auch Wölfe zu sehen. Die Raben natürlich auch. Wie gesagt, ich habe eine 50%-Quote von Raben bei Wölfen. im Mai gibt es die Exkursionswoche hier des NABU Ruhr. Man muss nicht NABU-Mitglied sein, um da mitzufahren. Guckt gerne auf die Seite. Ich schreibe das in die Shownotes mit Sophia Kimmich zusammen, Dr. Sophia Kimmich. sie ist Forscherin am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin und hat ja ein ziemlich bekanntes Buch über Füchse geschrieben, aber hat nicht nur Füchse erforscht, sondern auch Wölfe. Und ja, das wird bestimmt eine tolle Woche. Danach bin ich nochmal mit Anna Kränzlein eine Woche in der Lausitz. Das ist im Juni, Tierkraft heißt das. Das Wolfsseminar im September ist schon ausgebucht. Da kann man leider nicht mehr mit, im nächsten Jahr wieder. Okay, alles Gute. Wenn ihr was habt, haut's raus und bis bald. Ach so, ich hätte noch einen Anschlag. Mir geht gerade diese ganze geopolitische und gesellschaftliche Entwicklung ziemlich an die Substanz auch. Also das mag ich nicht. Ja, das hinterlässt mich auch teilweise ein bisschen ratlos. Ich krieg aber gleichzeitig mit, wie auch in unterschiedlichsten Medien vor allen Dingen halt immer schlechte Nachrichten verbreitet werden. Und das mit einer ziemlichen Schlagzahl. Und dann meint man ja, jetzt ist die ganze Menschheit zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich habe jetzt heute mal nachgelesen, dass es in Deutschland allein 40 Millionen Menschen gibt, die ehrenamtlich arbeiten. Also war jetzt mal so ein Gedanke, wenn jemand von euch ein cooles ehrenamtliches Projekt hat oder eine Tätigkeit oder einen Verein, über den er gern berichten will oder sie, dann spricht mir gerne eine Nachricht ein und schickt mir die und ich sende die. Und das könnte man ab und zu mal machen. Ist einfach so eine Idee. Ich weiß nicht, ob es einer will, aber ist mal eine Idee. Schauen wir mal, was raus wird. Bis bald.
Das Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.